Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen beim Kahn Game hier auf der Leipziger Buchmesse. Kahn, der Name Kahn, wir kennen ihn natürlich. Ich kenne jetzt den Axel Kahn. Da gibt es natürlich noch einen anderen, den Sie alle kennen, den Oliver. Und jetzt bin ich auch schon beim Thema oder zum Teilthema dieses Buches. Kahn, das Kahn-Gen, Mensch, Macher, Networker. Der Mensch, Axel Kahn, hat natürlich Zeit seines Lebens oder zumindest den ersten Teil seines Lebens immer wieder mal, ich möchte jetzt sagen, gekämpft mit dem Wort, mit dem Satz, ah, du bist der Bruder, interessant. Und das war natürlich nicht einfach. Wie geht man damit um, immer der Bruder zu sein? Er ist ja der Große. Und deshalb sage ich, der kleine, große oder der große, kleine Bruder. Das hat sein Leben, zumindest bis zu einer gewissen Zeit, bestimmt. Das hat dazu geführt, dass es Höhen, aber auch Tiefen gab. Dellen. Und die Dellen sind verheilt. Die Dellen sind jetzt strahlende Flächen geworden. Und jetzt haben wir einen Macher und einen Networker, einen großen Unternehmer, einen großen Speaker. Ja, und jetzt haben wir auch den Autor Axel Kahn. Und jetzt haben wir den Erfolg, nämlich den Axel Kahn, den großen Bruder, ein sehr erfolgreicher Unternehmer und Networker. Und wir haben den Oliver Kahn, den kleinen Bruder, natürlich ein erfolgreicher Torhüter gewesen und jetzt auch erfolgreicher Unternehmer. Und Sie wissen ja, Sie lesen ja Zeitung, bald wieder noch mehr. Das ist das Kahn-Gen. Und aus dem Kahn-Gen können Sie sehr viel lernen, können Sie für Ihr Leben sehr viel mitnehmen. Ja, Axel Kahn, was ist das Kahn-Gen?
Ja, das Kahn-Gen ist, erstmal herzlich willkommen hier bei der Buchmesse in Leipzig. Ich bin schwer begeistert, was hier los ist. Ich bin das erste Mal in meinem Leben bei der Buchmesse in Leipzig und es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Ja, was ist das Kahn-Gen? Das ist spannend auf jeden Fall zu wissen. Ich habe oft mit meinem Bruder Oliver Kahn darüber gesprochen, über das Kahn-Gen, und wir haben immer das versucht zu begründen und zu suchen innerhalb der Familie. Gab es aber nichts. Aber ich glaube, wir haben die besonderen Eigenschaften, immer wieder aufzustehen, eine extreme Disziplin zu haben und eben auch durch die Hölle gehen zu müssen oder zu können, um wieder neue Dinge zu bewegen. Und ich glaube, das ist der Ursprung eines Kahn-Gens, das sich in unserer Familie entwickelt hat. Bei meinem Bruder, der machte daraus Gold im Bereich Fußball und ich machte daraus Silber im Bereich Business.
Ja, das ist sicher eine sehr gute Erklärung. Ich bin total fasziniert von diesem Buch, aber auch von diesem Menschen und vor allem von diesem Thema. Ich darf mich kurz vorstellen, warum ich so fasziniert bin, warum ich so ein Buch verlege. Eva Maria Popp, Verlag Beisiger Volksmanagement. Wir machen mit unserem Verlag Erfolg und wir verbinden die Menschen. Unser Slogan heißt, der Verlag, der verbindet und bewegt. Und da bin ich bei Axel Kahn richtig und er bei mir. Wir haben dieses Buch entwickelt. Es ist ein Buch, das sein Leben aufrollt. Und das finde ich faszinierend, wenn man es kann, als Kahn, mit dem Kahn gehen, zu zeigen und ehrlich und authentisch wiederzugeben, wie denn das Leben war. Viele Promis, und er ist ein Promi, vermeiden es, über sich zu sprechen. Sie vermeiden es, zu sagen, wie es denn war. Da wird schön geredet, da wird Instagram gemacht, tolle Fotos, glänzend, Show. Natürlich, die Show gehört dazu. Beim Kahn-Gen gehört sie erst recht dazu. Aber er schafft es auch, ehrlich und authentisch zu sein. Und das hat mich sehr berührt. Und das wird Sie als Leserinnen und Leser auch berühren. Wir wollen doch lernen von einem Promi, der in der Öffentlichkeit steht. Was hätte er denn für einen Sinn und Zweck, wenn er das nicht mit Ihnen teilen würde? Und deshalb bitte ich dich jetzt, lieber Axel, dein Kahn-Gen anzulesen, die ersten Seiten zu lesen. Du musst es ums Verrecken wollen. Das ist das Kahn-Gen. Und daraus liest du jetzt. Vielen Dank für die ersten Seiten.
Sehr gerne. Sehr verehrte Damen und Herren, Kapitel 1. Du musst es ums Verrecken wollen. Dieser Ehrgeiz treibt dich an. Seit ich denken kann, bestimmt der Fußball mein Leben. Unser Leben, das Leben der Familie Kahn. Mein Vater Rolf war schon ein toller und begnadeter Fußballer. Somit lag es, glaube ich, nahe, dass auch wir beiden Söhne, Axel und Oliver, schon früh mit dem Fußballspielen begannen. Wir hatten keinen Kopf, sondern einen Fußball auf dem Hals, um es zu verdeutlichen. Zumindest war es bei mir so. Ich tat alles, um Fußball spielen zu können und kannte alle Ergebnisse und Fußballligen auswendig. Die Sportschau in der ARD am Samstagabend war absolute Pflicht. Die Wochenende verbrachte ich auf Sportplätzen. Entweder spielte ich selbst oder war zusammen mit meinem Bruder bei den Spielen unseres Vaters, der Trainer im Amateurbereich war. Diese Wochenende waren legendär. Wir spielten neben dem Platz bei Regen und Schnee und sahen danach aus wie nach einem Überlebenstraining. Völlig verdreckt, verschwitzt, aber glücklich. Als Papas Kinder durften wir im Clubhaus immer alle Getränke und das Essen anschreiben lassen. Papa hatte dann immer bezahlt. 12 Cola oder Fanta, 4-mal Eis, 2 belegte Brötchen, 3 Schnitzel weg, Pommes, Bratwurst gehörten zur Tagesration. Auf dem Heimweg, samstags oder sonntags gegen Mitternacht, schliefen wir dann wie die Babys im Auto auf dem Rücksitz. Meistens halb nackt, weil alles nass war, zugedeckt mit Sportklamotten des Vaters. Mein Vater meldete mich mit 5 Jahren beim KSC, Karlsruher Sportclub, zum Fußball an. Mein Bruder, glaube ich, war 2 Jahre später ebenfalls mit 5 oder 6 Jahren angemeldet worden. Die Basis war gelegt und das Ziel, Fußballprofi zu werden, schnell in meinem Kopf verhaftet. Jetzt begann der Ehrgeiz täglich zu wachsen und die harte Schule Fußball begann. Es war eine geile Zeit, als junger Bub, junger Kerl und pubertierender junger Mann sich durchzubeißen und immer das Beste zu geben. Disziplin, Schweiß und Tränen gehörten zur Tagesordnung. Der Spaß am Fußball und das Erfolgserlebnis allein oder als Team zu gewinnen, wurde zur Droge. Schon in der Jugend konnte ich Zurückweisungen kaum ertragen und mein Geltungstrieb war exorbitant hoch, sodass ich oft zurechtgewiesen werden musste. Unsere Frustrationstoleranz, und da spreche ich auch von meinem Bruder, war nie hoch genug. Und das Aufstehen und Weitermachen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Praxis. Meine Spielweise als Fußballer war sehr körperlich, sodass ich mir sehr schnell Respekt verschaffen konnte und immer einer der Besten war. Ich hatte einen fulminanten Schuss, war sehr zweikampfstark und hatte eine überragende Ausdauer. In meiner Zeit als Jugendfußballer gab es einen Trainer, der sehr streng war und für den besten Spieler des Wochenendes bei der nächsten Mannschaftssitzung immer eine Tafel Schokolade ausgab. Was würden Sie für eine Tafel Schokolade tun? Ich habe dafür wochenlang bei jedem Wetter trainiert. Jeden Tag, um eine Tafel Schokolade zu gewinnen. Um der Beste zu sein. Wahnsinn. Ob das heute noch gehen würde? Ich weiß es nicht. Die kleinen Dinge im Leben, sagt man, sind die wichtigen. Heute weiß ich das zu schätzen. Damals wollte ich mehr. Viel mehr. Ich wollte alles. Ich wollte Fußballprofi werden. Ich war ungeduldig und sehr schnell sauer, wenn die Dinge nicht so liefen, wie ich mir das erhofft hatte. Für den Fußball verschwand ich früher von der Arbeit, während meiner Lehre als Groß- und Einlandskaufmann bei der Firma Elektrobad in Karlsruhe. Der Juniorchef hatte ein rotes Mofa der Marke Peugeot 103. Mit diesem Teil düste ich durch Karlsruhe raus in den Wildpark zum Stadion und zum Trainingsgelände des KSC. Unser Training begann teilweise schon 17.30 Uhr oder 18 Uhr, sodass ich auf die Minute genau oder auch schon früher los musste. Dabei war ich sehr erfinderisch und brachte die Post der Firma noch weg, sodass ich schon früher wegkam. Eingeworfen habe ich sie dann aber erst am nächsten Tag. Auch kam es vor, dass ich nach der Mittagspause gar nicht mehr zurückkam und mich krank meldete, um bei einem Sichtungsspiel dabei zu sein. Sichtungsspiele bestanden aus Profispielern, meistens die Ersatzspieler mit wenigen Einsätzen, Amateur- und A-Jugendspielern aus dem gleichen Verein, die zusammen gegen eine andere Bundesligamannschaft, wie zum Beispiel den VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt oder den SC Freiburg spielten. Da wurde schon mal geschaut, wer für höhere Aufgaben in Frage kam. Man muss sich das Ganze so vorstellen, 3 bis 4 Mal die Woche war Training, Arbeiten, Fußball, Schlafen und wieder von vorne. Oder Schule, Fußball, Schlafen und wieder von vorne. Es war immer knapp, um zum Training zu kommen und du musstest sofort voll da sein. Eine Belastung, die ich mir heute gar nicht mehr vorstellen kann. Im Winter fuhr ich nachts ohne Licht durch den Hartwald nach Hause oder ging zu Fuß. Manchmal ließ ich mich von den Eltern anderer Spieler oder später von Spielern, die schon einen Führerschein besaßen, mit dem Auto mitnehmen, wenn es ging. Das war eine große Erleichterung. Die Auswahl des Materials spielte damals schon eine große Rolle und mein Vater hatte zu kämpfen, uns immer die besten und teuersten Schuhe zu kaufen. Der beste und teuerste Schuh war übrigens der Copa Mundial von Adidas. Er kostete damals weit über 100 D-Mark. Dieser war aus Krokoleder und heiß begehrt. Er wurde von mir gepflegt und behütet, bis er auseinanderfiel. Man konnte die Zunge dieses Schuhs komplett umklappen, weil sie lang war, wenn man ein Loch für die Schnürsenkel ausließ und auf den Schuh legen konnte. Dann war man ein Typ und die Coolness in Person. Wolfgang Oberath, Weltmeister 1974 mit der deutschen Nationalmannschaft, trug das so. Seine Eleganz gepaart mit diesem Lappen auf dem Schuh und einem herrlichen Außenrisspass in die Tiefe des Raumes entzückte mich in den 70er und 80er Jahren eins ums andere Mal. Wenn du in deiner Stadt in der Jugend bei einem Bundesligaverein gespielt hast, warst du der Allergrößte. In der Schule und bei der Arbeit. Damit hatte ich wirklich etwas zu bieten und war ein kleiner Angeber. In der Jugend wurden wir jedes Jahr Meister, sodass wir natürlich verwöhnte Jungs in Sachen Fußball waren. Es gab keine Nebenbeschäftigung außer Fußball. Falsch. In oder nach der Pubertät war ich schon öfter mal in Diskotheken und hatte das ein oder andere Mädchen im Arm. Ich schwänzte sogar einmal ein Training wegen eines Dates mit einem Mädchen. Das machte mir damals zu schaffen, weil das Date schlecht gelaufen war und ich stattdessen lieber trainiert hätte. Einmal war ich bei einer Freundin und ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft kam im TV. Pflichttermin bei Familie Kahn. Wir schauten alle Spiele, wirklich alle, die damals in der ARD oder im ZDF übertragen wurde. Ich sagte meinem Vater, dass ich mir das Spiel bei einem Freund anschaue. Dass er nicht noch dort anrief, war verwunderlich, aber er fragte mich genau nach den Details des Spiels, als ich wieder zu Hause war. Ich hatte mich natürlich informiert, wer die Tore geschossen hatte und konnte Rede und Antwort stehen. Mein Bruder und ich funktionierten sehr oft das Wohnzimmer der Wohnung in ein Stadion um und kickten mit Tennisbällen bis zum Umfallen am Nachmittag nach der Schule. Lampen zerbrachen, Tapeten und Möbel wurden beschädigt und der eine oder andere Fußzeh musste auch daran glauben. Wir waren teilweise so im Flow beim Kicken, dass wir nicht immer gleich hörten, wenn unser Vater von der Arbeit nach Hause kam. Kaum ging die Tür, sprangen wir auf die Couch und taten so, als würden wir TV schauen. Der Abend ging kurz, der Kopf war rot und der Schweiß lief in Strömen. Oft tat er so, als hätte er nichts bemerkt. Mein Vater Rolf war immer vom Fußball getrieben, der für ihn bis zum heutigen Tag einen großen Lebensinhalt bedeutet. Er spielte als 16-Jähriger in der Jugendnationalmannschaft für Deutschland gegen England im Wembley-Stadion vor fast 100.000 Zuschauern mit Sepp Maier und Wolfgang Oberath in der Nationalmannschaft. Er erzielte als Jugendlicher 60 bis 70 Tore pro Saison und war mein Vorbild als Kind und Jugendlicher. Ich stöberte sehr oft in seinem alten Koffer mit Schwarz-Weiß-Bildern, die ihn als Spieler zeigten. Das faszinierte mich. Er spielte mit uns Söhnen immer überall Fußball. Ich erinnere mich gerne an unsere Flugeinlagen und Kopfbälle am Meeresstrand bzw. immer bis zur Erschöpfung im Urlaub. Er förderte uns auf eine angenehme Art und Weise, kann ich heute sagen. Aber er forderte auch Disziplin ein, gönnte uns aber auch eine Coca-Cola. Ein Jahr bevor ich Profi wurde, war er mein Trainer, was für beide Seiten nicht einfach war. Aber ich spielte unter ihm eine starke Saison mit 16 Toren als Mittelfeldspieler und wurde Profi. Ich glaube schon, dass er getrieben war, seine Söhne dorthin zu bringen, was ihm selbst versagt worden war. Er spielte in den ersten beiden Jahren des Bestehens der Bundesliga 1963-64 als Profi beim KSC, bevor ein Muskelbündelriss seine Karriere beendete. Wir beiden Söhne haben es ja dann auch geschafft, Fußballprofis zu werden. Einer davon machte daraus Gold. 1987 war es soweit. Ich wurde Fußballprofi und erreichte damit mein Ziel. Mein Trainer war damals Winfried Schäfer, der den KSC national und international ins Rampenlicht des Fußballbusiness brachte. Der KSC war anerkannt und in aller Munde, allerdings ohne mich. Meine Leidenszeit begann, nachdem ich in der Jugend und bei den Amateuren der König gewesen war. Ich kam mit der monatelangen Zurückweisung des neuen Trainers nicht klar und war verletzt und verwirrt zugleich. Jetzt war ich Profi und durfte nicht spielen. Ohne eine plausible Erklärung durfte ich nicht spielen oder war gar nicht im Kader, um an den Spielen teilnehmen zu können. Ich, der junge 22-jährige Draufgänger und Angeber, wurde knallhart ins Abseits gestellt. Eine neue, drastische Erfahrung, eine Lehre für mein Leben. Eine Erfahrung, mit der ich nicht umgehen konnte. Ich schlug im Training um mich wie ein wildes Tier, körperlich und verbal, außerhalb des Platzes, was die Situation ganz sicher nicht erfolgreicher machte. Das Kapitel Fußballprofi nahm nach einem Jahr ein jähes Ende. Und ich spiele fortan in der dritten Liga, die damals keine Profiliga war.
Ja, lieber Axel Kahn. unheimlich bewegende und interessante Einblicke in das Leben eines Kindes, in dem Fußball die Hauptrolle spielt im Leben. Die Familie Kahn ist eine Fußballerfamilie. Wir haben gehört, dass schon der Vater Profi war. Beim Vater bricht die Karriere ab, Schicksal, der Körper hat nicht mehr mitgemacht. Der älteste Sohn schafft es in die Profiliga, ist dort verhaftet. Er wiederum, und das ist jetzt die Behauptung seiner Verlegerin, ist zu intelligent, um sich in so eine Mannschaft in den 70er Jahren einzufügen. Das geht nicht, wenn man das Kahn-Gen hat und sehr intelligent ist. Jetzt bricht diese Karriere ab. Und dann, on top, kommt der kleine Bruder, ein paar Jahre jünger, und überholt diesen ehrgeizigen Profispieler, der kein Profispieler mehr ist, und macht, wie du gerade gesagt hast, alles zu Gold. Was passiert mit einem jungen Mann, der das Kahn-Gen hat, der den Ehrgeiz hat, der, wie er sagt, den Fußball auf dem Kopf hat und an dem der junge Bruder vorbeizieht und aus diesem Fußball einen Goldfußball macht? Das fragen wir ihn jetzt. Was hat es mit dir gemacht, lieber Axel Kahn?
Ja, zunächst mal muss man sich vorstellen, sehr verehrte Damen und Herren, dass wenn Sie einen Bruder haben, der vielleicht heute Cristiano Ronaldo heißt, ja, und Sie auf der Straße angesprochen werden und die Leute kommen zu Ihnen her und sagen, Mensch, hallo, grüß dich, wie geht's dem Oliver? Ja, da fragen Sie ja immer mal, okay, warum fragen die Leute nicht, wie es mir geht? Ja, und wenn du der Bruder bist einer berühmten Persönlichkeit oder vielleicht auch die Schwester eines berühmten Models bist, ja, und auch in normalen Familien spielt es eine Rolle. Es gibt einen Bruder, der ist vielleicht Rechtsanwalt, der andere Bruder arbeitet nur bei der Krankenkasse. Es gibt Schwestern-Neid zum Beispiel, eine große Schwester, die ist Model, die andere Schwester arbeitet nur beim Friseur. Also diese Situation haben wir alle im Leben irgendwo. Aber wenn Sie einen Überbruder haben mit diesem Namen, der so eine Karriere macht, dann war es natürlich extrem schwer, sich da selber auszurichten. Ja, und eine eigene Reputation zu erreichen, zu versuchen, einen eigenen Weg zu finden. Weil du wirst verglichen mit deinem Bruder, ob du 20, 40 oder 60 Jahre alt bist. Das ist einfach so. Ja. Und die Gesprächsthemen natürlich darum herum sind natürlich auch immer dann über den Bruder. Ich habe es heute geschafft, aus diesem Schatten mich rauszuarbeiten. Nach vielen, vielen Nackenschlägen mit meiner ersten Firma war ich insolvent, weil ich gemeint habe, ich muss natürlich auch wieder Dinge machen, die für mich nicht so richtig waren. Ich habe 8 Jahre Nachtleben gemacht in Karlsruhe, dort die Events gemacht, in Clubs und so weiter. Meinte, ich kann jetzt über den Champagner auf dem Tisch mich irgendwie produzieren und gleichziehen mit meinem Bruder. Ich habe viele Dinge getan, die nicht in Ordnung waren, ja, die nicht dramatisch waren, aber die für mich nicht in Ordnung waren, um mich weiterzuentwickeln. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um mich selbst zu reflektieren, mich selbst zu finden, ja. Und dieses Buch ist ein Männerbuch für Männer zwischen 20 und 45 plus, weil Männer sehr, sehr lange brauchen, einen Reifeprozess zu vollziehen. Ja? Männer sind, da steht er schon auf, sehr, sehr sind nicht selbstkritisch genug, ja? In jungen Jahren. Und so ging mir es auch. Und dann habe ich natürlich irgendwann Gott sei Dank Kurve bekommen und habe mein eigenes Business entwickelt. Ne?
Ja, danke für diese tiefen Einblicke. Das ist das, was ich vorher schon erwähnt habe. Er ist authentisch und ehrlich und so schreibt er auch. Und deshalb ist er ein großes Vorbild für mich, für Jugendliche, für junge Männer, aber bitteschön auch für Frauen, denn wir wollen auch verstehen, was mit diesen Ehrgeizlingen um uns herum vorgeht. Wir müssen es ja verstehen, um uns auch zu verbünden. Ja. Das war der Weg vom großen Bruder, vom Profispieler zum kleinen Bruder, nicht mehr Profispieler und zum erstmal nur Bruder. Er hat gerade erzählt, er ist ja ein Macher und das ist das zweite Thema in diesem Buch. Er macht und er macht, ob er unten ist oder ob er oben ist. Und ich habe, während wir dieses Buch entwickelt haben und viel gesprochen haben, wir haben viel Zeit miteinander verbracht, dann für mich die Idee entwickelt, dass ich über dieses Buch, mit diesem Buch, einen alten Kahn kennengelernt habe, Ich habe natürlich tiefen Einblick bekommen in dieses Leben, in dieses frühere Leben, auch in diese Seele. Und das ist für mich der alte Khan. Und jetzt habe ich den neuen Khan kennengelernt und kenne ihn immer noch. Und der neue Khan, was ist der neue Khan? Das ist der Bruder auf Augenhöhe. Brüder werdet ihr immer bleiben und das ist gut so. Aber früher warst du der Bruder von Oliver und jetzt bist du auch der Bruder von Oliver, aber auf Augenhöhe. Es gibt jetzt einen Bruder von Oliver Khan und es gibt einen Bruder von Axel Khan. Ja? Und das ist das Entscheidende. Wir haben jetzt ein Bruderpaar auf Augenhöhe und das ist der dritte Bereich, den du in deinem Buch beschreibst, der Networker, der Unternehmer. Der Networker, der es versteht, Menschen zu verbinden, zusammenzubringen. Und alle die Rückschläge, die du in deinem Leben erfahren hast, haben dich wieder aufstehen lassen, weil du dieser Mensch, Macher, Networker bist. Und jetzt bitte ich dich, zum Abschluss noch ein paar Zeilen aus deinem Buch zu lesen, die dieses neue Leben kennzeichnen. Das neue Leben des erfolgreichen Axel Khan, der Bruder von Oliver Khan und eben dieser neue Khan.
Sehr gerne, ja. Zunächst mal vielen Dank, Eva, für deine Worte. Natürlich hat jeder Mensch einen Entwicklungsprozess hinter sich. Und es geht tatsächlich im Leben halt auch um Wertigkeiten. Und ich glaube, die größte Wertigkeit, die wir alle haben, ist Familie. Ja, und wir leben in einer digitalen Welt, die uns leider, sage ich mal, ja, vorgibt, was wir zu tun haben. Wir leben in einer Mediengesellschaft, in einer Medienblase und kommen da schlecht raus. Unsere Generation, nachfolgende Generationen haben damit sehr zu kämpfen, obwohl sie es gar nicht merken und sind abhängig von der digitalen Welt. Und ich finde, Wertigkeiten soll man zurückholen. Ich habe das irgendwann verstanden auch, habe natürlich mein Geschäft aufgebaut dann beim Thema Networking und will Ihnen jetzt ein paar Zeilen davon auch lesen. Axel Khan, der Lebensnetzwerker. Networking, die Überholspur auf der Erfolgsautobahn. Das größte Kapitel beim Networking ist, dass man aus jedem einzelnen Gespräch etwas mitnimmt und damit eigentlich reich beschenkt wird. Das wissen die wenigsten oder nehmen es nicht wahr, weil sie es in jungen Jahren noch nicht erkennen können und der Umgang damit noch in der Entwicklung und Probephase steckt. Aus jedem einzelnen Gespräch, das sie in ihrem Leben führen, nehmen sie etwas mit. Ich spreche jetzt vornehmlich vom Business. Privat gilt das ebenso. Ich netzwerke eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Anfangs wusste ich das ganz sicher noch nicht und das Wort Networking existierte in meinem Wortschatz vor 30 Jahren noch nicht wirklich. Sollten Sie es schaffen, jedes Gespräch, das Sie führen, aufzuschreiben bzw. die wichtigsten Inhalte und Daten zu notieren, werden Sie über die Zeit und Jahre hinweg ganz sicher davon partizipieren. Aber das schaffen Sie nicht. Wenn Sie wie ich täglich networken und neue Menschen kennenlernen, selbst in digitalen Zeiten nicht. Sollten Sie es schaffen, alle Gespräche zu notieren, schreiben Sie mir. Oh, ich vergaß, dass ich dann eben schon in den ewigen Networking-Gründen liege. Spaß. Nein. Aber wenn Sie auch nur 1000 Gespräche notiert haben, melden Sie sich bei mir. Es lohnt sich, mit mir darüber das 1000 Einzelgespräch zu führen. Ich habe schätzungsweise in 25 Jahren ca. 200.000 gezielte Gespräche geführt. Wow, was für ein Kapital. Networking ist anstrengend und spannend zugleich. Wie schon beschrieben, war ich als junger Kerl schon sehr redselig und nervte meine Kumpels immer wieder. Trotzdem schaffte ich es, auch damals schon meine Freunde zusammenzutrommeln und sie für eine Sache zu begeistern. Meistens war es das Fußballspielen, aber auch Klassenfeiern oder Ausflüge mit der Schule oder den Jugendfußballmannschaften. Klein Axel ging immer voraus, machte und organisierte, zum Leidwesen der erwachsenen Betreuer. Ich entschied in der Gruppe ohne große Abstimmung, wohin es geht und wie es gemacht wird. War das schon Networking oder eher Selbstdarstellung? Liegen Selbstdarstellung und Networking nahe beieinander? Selbstdarstellung hat viel mit Aufmerksamkeit und Anerkennung zu tun. Networking bedarf Aufmerksamkeit, um ins Gespräch zu kommen. Selbstdarstellung resultiert zunächst aus der eigenen falschen Wahrnehmung. Beim Networking sollte eine positive und angenehme Wahrnehmung der Person stattfinden. Auf jeden Fall trug meine Selbstdarstellung viel dazu bei, mich zu platzieren und aufzustellen. Ich war ein Verkäufer. Das ist die richtige Bezeichnung. Verkaufen wir nicht alle etwas? Verkaufen wir nicht zuallererst uns selbst als Person? Ganz sicher sogar. Und darauf kommt es an beim Netzwerken, sich zu verkaufen. Drücken wir es geschmeidiger aus, sich zu positionieren.
Ja, jetzt haben wir gehört über Networking, über sein neues Business. Aber es ist nicht nur sein neues Business, es ist sein Leben. Axel Kahn, der Lebensnetworker. Meine Damen, meine Herren, ich durfte Ihnen einen Mann präsentieren, der alles erlebt hat in seinem Leben, der Promi ist, der Profifußballer war, der aus einer großen Familie stammt. Und ich habe ihn kennengelernt als Macher, so steht es hier im Buch. Ich habe ihn als Menschen kennengelernt und jetzt als Networker. Ich darf Ihnen dieses Buch ans Herz legen. Sie werden viel erfahren über sich. Sie werden erfahren, wie Sie es machen können. Es wird viel mit Ihnen machen. Wir haben dieses Buch in längerer Zeit, also in 2 Stunden, vor ein paar Tagen in der Glaskuppel der Leipziger Volkszeitung präsentiert. Und da konnten wir natürlich noch viel tiefer einsteigen. Und meine Damen, meine Herren, da sind Tränen geflossen. Das Publikum hat geweint. Es waren Leute, Männer und Frauen, die Tränen in den Augen hatten. Und das ist es, was ich an ihm schätze. Er ist Axel Kahn, das Kahn-Gen, Mensch, Macher, Networker. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch Fragen haben, wenn Sie Interviews führen wollen, wenn Sie ein Buch signiert haben wollen, dann bitte kommen Sie jetzt auf der anderen Seite dieser wunderschönen roten Wand, können Sie ihn sprechen, ihm die Hand schütteln und erkennen, was einen Networker ausmacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.
Dankeschön.